ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Hallo Leute!
Hi zusammen!
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hausverbot im Beichtstuhl.
Ja. Ich bin der Micha, ich bin wieder dabei. Ich freue mich, hier zu sein heute. Und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt.
Ja, und ich bin der Uwe. Und heute machen wir den zweiten Teil von meiner Story.
Wir machen weiter. Ja,
genau.
Wenn ihr die erste Folge von Uwes Geschichte noch nicht gehört habt, also Uwes Geschichte Teil 1, kam, glaube ich, kurz vor Weihnachten raus.
Ja, genau.
Ja, eine der letzten Geschichten. Dann springt euch dann am besten zurück. Das baut nämlich aufeinander auf.
Ja.
Und wenn du es schon gehört hast, dann freut es uns sehr, dass du heute auch wieder dabei bist. Ja, Uwe, es ist eine Weile her, dass wir zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Bei uns von der Aufnahme liegt gerade eine Weihnachtspause dazwischen.
Genau.
Wir haben ja ein paar Folgen rausgebracht zwischendrin. Ich habe mir die so angehört, größtenteils. Ja. Wir haben die Silvester-Folge, deine.
Ja, ja.
Die allein.
Solo.
Fand ich irgendwie spannend anzuhören. Genau, irgendwie interessant. Auch die Weihnachtsfolge, wo wir ein bisschen über Kommentare reden.
Ja.
Hast du ganz konkret zu der Folge 1, hast du da Kommentare zu bekommen, Rückmeldungen bekommen?
Ja.
Über Spotify oder privat?
Ja, ich habe sogar Mails bekommen. Ich habe auch Facebook-Einträge bekommen. Die waren extrem spannend, weil viele gesagt haben, Mensch, das kennen wir. Und auch unabhängig vom ICF, muss man ganz klar sagen. Ja. Da waren ein paar dabei, ja, das genau haben wir auch im ICF erlebt. Dann haben andere gesagt, hey, in anderen Gemeinden kennen wir. Also es ist wirklich ein systemisches Problem, ja.
Okay, also zumindest von den Erkenntnissen, die wir bisher haben, das war auch,
ja,
auch immer meine Vermutung. Ich freue mich da heute noch mal ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Du wirst es gleich einfach erzählen, wie es mit deiner Geschichte weiterging, nach dem Vorfall, wo wir halt beim letzten Mal dann einen Cut gesetzt haben. Mich freut es auch sehr, dass unser Podcast bei euch da draußen so Anklang findet.
Boah, ja.
Genau.
Ja.
Und ich hatte so das Gefühl, also bei dem FOS 1 Teil hatte ich das Gefühl, dass ich viel zu viel rede.
Ja, das kann schon sein. Das war übrigens auch eine Rückmeldung, die ich hatte. Du hörst dich gerne reden, wurde öfter mal gesagt.
Wurde öfter sogar.
Ja.
Ja, das, es stimmt. Aber es hat mich tatsächlich selber beim Anhören auch ein bisschen gestört. Deswegen, heute bin ich quasi der Interviewer und du erzählst ja die Geschichte und ich stelle Rückfragen. Das ist, mal gucken, wie das ist. Ich freue mich sehr drauf, auch zuzuhören. Ja, zweitens dachte ich, wir können uns auch mal ein bisschen Vorgeplänkel gönnen.
Ja.
Ja, einfach so als Einleitung, dass man einfach ein bisschen warm werden kann, als Anhören und dass man einfach weiß, okay, jetzt geht's los.
Ja.
Und ich würde aber jetzt auch mal bewusst auch umsetzen, was ich mir vorgenommen habe, weniger zu schwafeln und mehr zuhören. Ja, meine erste Frage an dich heute, wenn du an die erste Folge denkst, die wir gemacht haben, was für Gefühle sind da noch übrig geblieben, wenn du an die Aufnahme denkst?
Was ja nicht so rüberkam in der Aufnahme, es war für mich extrem emotional. Wir haben ja auch viel rausgeschnitten, wir sind teilweise die Tränen gekommen, weil einfach, ja, es ist eine Sache, wenn du so eine Aufnahme machst, wenn du in der Wutphase bist und den die Krätze an den Hals wünschst, da sollte man so eine Aufnahme nicht machen. Ja. Und das andere ist, wenn du den Schmerz noch fühlst, aber gleichzeitig merkst, hey, eigentlich magst du die Leute leider noch. Das macht die Sache echt schwer. Was heißt magst? Ja, es ist so.
Man kennt sich, es ist ja eine private Beziehung.
Es ist eine private Beziehung gewesen und es ist schade, dass sie aufgrund von so einer Struktur, von so einem System dann gekillt ist. Ja.
Also zumal die Leute dann auch dann eigentlich in der Regel sagen, ja, ich habe ja mit dir, ich persönlich habe ja damit gar kein Problem, aber
genau,
wir als Gruppe, als wir Institution als können damit nicht so gehen. Es wird dann, fühlt sich dann manchmal wie ein Vorwand an, kann das sein?
Ja. Da wird einfach eine Lehre oder eine Struktur oder eine Gemeinde über persönliche Beziehungen gesetzt. Du musst dich halt entscheiden. Was ist dir wichtiger? Deine Position, dein Job in Anführungszeichen in der Gemeinde oder herzliche Beziehungen?
Mhm.
Das war so das, was wir auch andere Leute gespiegelt haben, die einiges erlebt. Die einiges erlebt haben, hatten wir ja auch bei Caro und Phil. Die Richtung.
Wenn du nochmal den Hörenden nochmal eine kurze, nicht Zusammenfassung, aber einen kurzen Anknüpfpunkt geben möchtest. Mhm. Wir haben beim letzten Mal aufgehört bei einem Gespräch, was du mit zwei Leitenden im ICF hattest. Magst du da noch mal kurz in ein, zwei Sätzen sagen, was da das Ergebnis von war? Und wie ging es dann weiter?
Ich sage mal, was ich damals verstanden habe. Ich bin ja da im komplett anderen Hintergrund hin. Ich wollte mich ja versöhnen und die hatten was ganz komplett anderes vor, was mir aber vorher nicht gesagt wurde. Und da bin ich halt hoch emotional aufgeladen durch die Geschichte vorher angekommen, wo dann überrumpelt praktisch durch das, was sie vorhatten. Entsprechend habe ich, was mir später vorgeworfen wurde, nicht alles verstanden nach deren Meinung, was denen wichtig war. Was ich mitgenommen habe, hey, ich habe zwei Aufgaben, schau dir das FOSS-Video an, sag zu den Punkten dein Statement und schau mal, was du an der Kritik, die du ja damals an der Predigt gehabt hast, vielleicht noch schön machen kannst. Das waren die beiden Punkte. Und dann habe ich mir den FOSS mal zwei Nächte angeschaut und dann am Samstag dann mit dir nochmal schön zusammengefasst. Ja, und ich war so erledigt, dass ich diese Kritik einfach gelöscht habe, weil mir egal ist.
Was will ich also sagen. Der YouTube-Kommentar, der
YouTube-Kommentar,
der Zankapfel war.
Habe ich gelöscht. Ja. Der ist übrigens wieder da ist.
Der wieder da ist?
Den habe ich wieder reingesetzt. Ja.
Ach, du hast ihn gespeichert gehabt und dann nochmal.
Nein, ich habe ihn neu geschrieben, habe gemeint, damals fing er halt an mit den Worten, das ist das erste Mal, dass ich wirklich mit meiner Gemeinde schäme, die habe ich wieder reingesetzt, mit diesen Satz, damit fing er an und dann halt verwiesen auf unsere beiden Folgen, die über die Geschichte gehen bis jetzt.
Ah, okay, das heißt, du hast sozusagen eine Art Follow-up reingemacht, so dieses, hey, Leute, ich stehe leider immer noch zu dieser Meinung,
ja.
Hier ist es ein bisschen ausführlicher.
Genau.
Wow, okay, ja.
Bin ich mal gespannt.
Und das, ja. Also, und du sagtest, das Markus Voss Video, also Markus Voss ist ein Theologe, nennt sich Apologet, hat einen YouTube-Kanal, der nennt sich Mach dich Bibelfit.
Ja.
Einfach nur für die Hörenden, die Markus Voss nicht kennen.
Ja, genau.
Einfach ein kurzer Querverweis, der hat ein Video gemacht zum Thema Worthaus und Dekonstruktion.
Nein, stopp.
Moment.
Ein anderes Video. Nee.
Ich meine, also genau, die Kritik, die du geschrieben hast, die war unter der Predigt vom ICF.
Ja, genau.
Genau. Gut. Das war das eine. Du solltest diese Kritik rausnehmen. Ja. Das andere Kritik, die andere Hausaufgabe, die du von den Leitenden bekommen hast, war die, das Video angucken und dich da mal informieren, so nach dem Motto, das ist ja das, was der dort sagt, das ist, sage ich mal, ungefähr die ICF-Theologie.
Genau.
So. Ich will nur kurz darauf verweisen, dieses Video haben wir uns gemeinsam ja angeguckt, wie du gerade gesagt hast. Und wir haben dann eine eigene kleine Serie gemacht zu. Das heißt, das Ding mit Voss wird wahrscheinlich ein Dreiteiler.
Ja.
Ein Teil ist schon draußen.
Einer ist draußen, der zweite kommt noch, den dritten müssen wir noch aufnehmen.
Dann holt euch mal den ersten Teil so aus dem Internet, fand euch den ein, gönnt euch das mal, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, wenn euch das interessiert, genau.
Genau.
Magst du kurz in ein, zwei Sätzen sagen, was das, was es mit diesem Video auf sich hat?
Mit dem Postvideo?
Du hast es ja angeschaut dann als Hausaufgabe.
Ja, also wenn ich es mal hart sage, ja, wir waren immer ganz freundlich, aber meine persönliche, doch harte Meinung ist, dass Markus Voss wirklich ein Demagoge ist.
Das, was uns auch vorgeworfen wird. Also
das uns ja auch vorgeworfen wird, genau, dann darf ich das auch mal sagen, der mit Angst und Lüge manipuliert und dadurch eben auch Angst, Leid und Spaltung in Gemeinden bringt.
Also konkret in diesem einen Video. Also er macht.
Konkret in diesem einen Video, ja, genau.
Dieses, also das heißt vielleicht gar nichts zu der Person Markus Voss selber, sondern in diesem Video zitiert er einfach Worthaus.
Ja.
Sehr schlecht.
Ja.
Und wir haben uns mal hingesetzt und diese ganzen Zitate von Markus Voss im Urkontext von den Worthaus-Vorträgen angeguckt und haben gemerkt, ja, okay, da wird eigentlich mit Dekontextualisierung gearbeitet und sehr schlecht und gar falsch zitiert. Ja,
genau.
Und Markus Voss sagt selber ja, ein falsches Bild entsteht dort, wo man Sachen aus dem Zusammenhang nimmt oder so ähnlich.
Genau.
Wir haben es Ding mit Voss haben wir es korrekt zitiert.
Genau.
Eine falsche Darstellung beginnt dort, wo ich entscheidende Dinge weglasse.
Also, wer sich dafür interessiert, einfach da mal rüberhören. Wie ging es weiter?
Ja, wir haben den Samstag, dann habe ich halt meine Ergebnisse, sag ich mal, dann weitergeschickt an Andi, habe gemeint, hier, Kritik ist gelöscht, weil ich hatte keinen Kopf, ich war einfach zu fertig, das irgendwie noch was drunter zu schreiben, irgendwie keine Formulierung gefunden und hier ist unsere Analyse.
Also quasi die Mitschriften vom Markus,
genau.
Das ist ja ein 2-Stunden-Video.
Also. Ja, genau, die Mitschrift, genau. Und dann kam beides Mal Daumen hoch. Dann dachte ich, wie geil ist das denn? Das Ding ist geklärt. Er hat sich auch nicht gemeldet. Ich dachte, er hat sich das auch schon angeschaut, weil er merkt, hey, ich knie mich da rein. Und dann dachte ich, ja, ich schreibe auch mal kurz drüber. Alles schick. Denn am nächsten Tag war die Generalprobe der Tänzer. Dachte ich, ja, das ist ja alles grün. Dann tauche ich da mal auf. Ich hatte an dem Samstagabend auch noch einen Termin. Ich war bei Bülent Ceylan, in Comedian.
Ja,
der ist super.
Bülent Ceylan macht die Haare auf.
Ja, genau.
Yeah.
Der ist ja auch Christen. Der hat dann wirklich während dieser Comedy-Show hat er auch ein paar, aber wirklich hervorragend gewählte Worte zu Glauben verloren.
Ah, wow.
Gar nicht aufdringlich, gar nicht, aber so schön, wo ich dachte, gefällt mir. Okay. Ist auch das Einzige, was ich noch weiß. Am nächsten Tag wusste ich nichts mehr anderes. Ich war so fertig, ich war so erledigt. Gut, also am nächsten Tag dann um 8 oder 9 Uhr oder so aufgeschlagen bei der Generalprobe, habe mich gefreut, weil das war ja für mich jetzt erledigt. Ich komme rein, kommt die eine Leiterin, mit der ich mich versöhnen wollte, auf mich zu. Was machst denn du hier? Ich so, ja, es ist doch alles geklärt. Andi hat mir gestern 2-mal grünen Daumen gegeben. Und sie, davon weiß er nichts. Und war ein bisschen in Panik, weil sie wollte ja nichts falsch machen. Hat dann versucht, Andi zu erreichen. Er war nicht zu erreichen. Und dann hat sie überlegt, was mache ich denn? Okay, wir können ja so machen, als würdest du hier mittanzen. Und was ich nicht wusste, dass schon 2 Wochen vorher ich für die Gruppe schon rausgeflogen war. Das wusste ich gar nicht. Wir haben 2 Wochen vorher schon die ganzen Stellungen umgeändert und mich rausgeholt.
Moment, wann war das Gespräch mit dem Andi?
3 Tage vorher.
Und wann hatten die schon ohne dich geplant?
2 Wochen vorher.
Und wann hast du es rausgefunden?
3 Tage vorher war das Gespräch. Da wurden wir gesprochen drüber.
Das heißt, die haben leiterintern schon gesagt, der Uwe ist nicht mehr dabei. Wir sagen es ihm halt erst nächste Woche. Plant ihr schon mal ohne ihn? Also so ungefähr.
Genau.
Vielleicht nicht böswillig, weil man muss ja planen.
Ja,
so.
Ja.
Aber die haben es schon vorher gewusst.
Ja.
Und dann war sie überrascht, die Leiterin.
Genau, ja. Mhm. War ein bisschen überfordert, auch emotional, weil die mag mich ja. Und dann stehst du da und weißt, was du tun sollst. Dann meinte, okay, du tanzt da wieder mit. Wie gesagt, ich war halt körperlich erledigt, aber ich habe das Ding gerockt. Ja, ich habe die Dinger runtergerockt, es hat funktioniert. Ich war psychisch am Ende, ich war schlafmäßig am Ende, aber ich ziehe das durch. Ja. Und dann gab es dann zwischendrin mal eine Frage, die sie nicht klären konnte, sondern die andere Leiterin, die mir aus dem Ballett kommt. Ja. Und ey, frag sie mal. Und ich komme auf sie zu und wir haben uns vorher richtig gut unterhalten, richtig auch vertraut gewesen so. Und ich komme auf sie zu, sie sieht mich, geht 2 Schritte zurück in so eine Abwehrhaltung. Ja.
So reflexartig.
So, bleib mir vom Leib. Ich denke, was ist das denn jetzt kaputt?
Unbewusst vielleicht.
Ja, wahrscheinlich. Ja, gehe ich mal von aus, was dann noch schlimmer ist. Und,
ja, aber wofür sie selber nichts kann.
Okay. Und dann habe ich dann sie gefragt und das war so eine kalte Antwort, so eine abweisende. Wow. Und in meinem Gesamtzustand, der war ja eh am Arsch, ja, das hat mich so verletzt, so zutiefst getroffen. Was ist los, dass mich plötzlich Leute, die ich mag und die mich eigentlich auch mögen, dann so hart und so schroff behandeln? Ich bin an meinem Platz zurück und bin in Tränen ausgebrochen, saß da wirklich heulend, weil das war einfach, die Situation war zu heftig.
Was hat sie denn gesagt?
Sie hat eigentlich nur mit die Info gegeben, aber so kalt und so hart und so abweisend. Vielleicht war's auch ich. Also, das ist ja immer so verschiedene Sachen. Aber das war so auffallend für mich in dem Moment. Das hat mich gekillt. Also, weil ich war ja eh nicht mehr stabil. Da waren wir so ganz vorsichtig. Ja.
Ja, vielleicht war sie unsicher. Und
ja.
Du ja sowieso.
Ja.
Und,
ja.
Na, so ist es jetzt in Erinnerung, ja.
Ja. Und dann saß ich da und dann kamen dann Leute auf mich zu und was ist denn los mit dir? Denen habe ich das erzählt, die Geschichte, so wie ich sie verstanden habe. Eben mit Voss, eben mit hier und so, was ich da, so. Und dann meinte eine zu mir, Uwe, weißt du, was ich für einen Eindruck habe? Der Teufel beschießt uns von allen Seiten. Wo ich meine Geschichte von der Gemeindeleitung erzähle. Der Teufel beschießt uns von allen Seiten. Das werde ich nie vergessen.
Ja, also wenn du dein, also Moment. Ist jetzt etwa
Wen meint er denn jetzt mit Teufel, diese Person?
Ja, das, was uns passiert, ist ein Beschuss vom Teufel, auch das, was dir passiert ist.
Ja, aber du bist ja, also, ja, okay.
Du merkst.
Also so nach dem Motto, ich ignoriere mal komplett, dass du von der Gemeindeleitung beschossen wurdest.
Ja, ja. Das fand ich einen spannenden Kommentar. Ich habe mich wieder aufgerafft, habe weitergetanzt und ein Teil, der wurde überhaupt nicht geprobt. Was war eine dritte Leiterin, hat gemeint, nee, den Teil machen wir gerne Generalprobe, weil sie halt nicht wissen, ob ich mittanze oder nicht. Das war so eine spezielle Szene, wo ich dabei war. Im Prinzip war die Generalprobe damit teilweise da nieder. Ja, weil ein paar Sachen konnten einfach nicht gemacht werden. War auch hoch emotional alles. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein.
Also die Generalprobe hat einfach nicht so geklappt, weil die Leute nicht wussten, bist du jetzt dabei oder nicht dabei.
So, genau.
Man also sie hat nicht in, Generalproben.
In verschiedenen Bereichen schon geklappt, nur in einem Bereich, der wurde einfach rausgelassen, weil es einfach zu unsicher war.
Ah, wegen dir?
Wegen mir.
Ja, okay.
Ja, also nicht wegen mir, es wusste halt keiner.
Ja, klar, ja, ja, aber so. Böse gesagt, man könnte jetzt sagen, ja, jetzt haben wir ihn rausgeworfen und jetzt hat der Uwe trotzdem dann noch unsere Generalprobe durcheinander gebracht. So, schlimm.
Ja.
Weil er mittanzen wollte. Und ich denke mir, lass ihn tanzen.
Ja, genau. Ja, das berühmte Lied hören wir ja, glaube ich, nicht hier in dem Podcast, ne?
Ich habe ein Lied geschrieben zu dieser Geschichte.
Ja, genau.
Wir können vielleicht darüber reden.
Merken
wir es für nachher noch.
Merken wir es für nachher. Ja, das berühmte Lied. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen. Ich war schlagkaputt. Ich war so erledigt. Ich dachte, oh, ich hab's aber hingekriegt. Hey, ich bin gut. Leg mich hin. Am nächsten Tag klingelt mein Telefon. Andi Paulert ist drin. Und jetzt verschwimmt für die nächsten Wochen meine Erinnerung etwas. Ich kann dir nicht mehr genau die Abläufe sagen. Ich wirst auch gleich verstehen, warum. Ich glaube, wir haben uns dann getroffen oder wir haben telefoniert. Auf jeden Fall hat er mir Folgendes gesagt. Ja, Uwe, du hast ja gestern die Generalprobe zerstört, weil du emotional wurdest. Du hast die Leute ja behindert und du hast gelogen vor allem. Und aufgrund der Lüge und aufgrund dessen, dass du die Generalprobe kaputt gemacht hast, ist das Ding komplett für dich gestorben. Und die Lüge war, dass ich halt gesagt habe, ja, Voss und den Aufgaben. Und
also die mutmaßliche Lüge von dir. Die
mutmaßliche
Lüge. Wo du gelogen hast, in Anführungszeichen.
Wo er sagt, ich hätte gelogen. Mhm. Das hatte ich aber so verstanden. Und er meinte, ja, es geht doch darum gar nicht. Es geht doch darum, dass wir eine gute Kommunikation haben. Es war mir neu. Das habe ich, hat er vielleicht erzählt. Aber ich habe das in meinem emotionalen Ding wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Gut, er hat es als Lüge interpretiert. Was mich auch wieder ziemlich verletzt hat. Weil es war überhaupt nicht meine Absicht. Und er hatte halt Angst, wie kriegen wir jetzt das wieder von der Gemeindeleitung her eingefangen. Und das wissen jetzt ja beliebig viele Leute. Und es ist ja eine Lüge, das lässt uns schlecht dastehen. Wie ist wieder eingefangen? Da habe ich gemeint, du pass auf, nächste Probe stelle ich mich vorhin hin und sage, Leute, das und das ist passiert, war vielleicht nicht ganz korrekt. Also du merkst, wie in was für einem Strudel ich da drin war. Ne? Ich habe irgendwie versucht, das zu retten. Und er, nee. Also die nächste Probe bist du nicht dabei, weil du bist generell nicht dabei. Weil das hast du durch diese Lüge einfach kaputt gemacht. Das hat mich natürlich richtig geknickt. Und dann gab es in den nächsten 2 Wochen, ich glaube noch 2 Treffen oder 3 Treffen, ich weiß nicht mehr.
Und das war jetzt ein Telefonat, das war jetzt nach der Generalprobe.
Das war nach der Generalprobe.
Ich tut mir leid, dass ich wieder nochmal unterbreche.
Ja, klar.
Immer nur, dass wir es alle gut verstehen können. Du warst ja aber vor der Generalprobe schon draußen.
Ja, er hat ja gesagt, wenn du diese Aufgaben erledigst, zu unserer Zufriedenheit, dann können wir es vielleicht noch retten.
Die Hoffnung. Ja, aber es hat sich ja dann rausgestellt, dass das gar nicht gerettet werden konnte, weil in dem Moment, wo du bei der Generalprobe warst, die alle nicht mehr mit dir gerechnet haben, weil alle schon nicht den Plan hatten.
Ja, dann haben die für die Generalprobe praktisch noch die ganzen Aufstellungen anders gemacht, dass ich wieder reinpasse.
Also sie haben es versucht, rückabzuwickeln.
Ja, genau. Aber wusste halt keiner, wie ist es jetzt wirklich, weil Andi war nicht zu erreichen. Andi hat es übrigens nicht an dem Samstag nicht angeschaut, sondern erst eine Woche später.
Er hat aber nur einen Daumen hoch gegeben, so nach dem Motto.
Ist angekommen,
aber ja. Gelesen hat das nicht.
Ja.
Und das 2 Wochen vor Auftritt?
Naja, dann wäre ein bisschen mehr Zeit gut gewesen. Ja gut, ich habe übrigens lange Gedanken gemacht, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, was hätte ich denn da gemacht? Er hat ja auch Angst gehandelt, siehe das Video von Voss, macht ja primär erstmal Angst. Und das bei einem Menschen, der von Theologie keine Ahnung hat, hat er mir so erzählt. Da musste er irgendwie reagieren. Und ich habe da lang drüber nachgedacht. Und ich dachte, es wäre wesentlich sinnvoller gewesen, wenn er gesagt hätte, Uwe, ich habe da ein Problem mit ein paar Aussagen von dir. Jetzt haben wir in 2 Wochen den Auftritt. Und die Aussagen sind das und das und das und das. Ich würde mit dir gern das klären, aber die Zeit stimmt nicht. Das heißt, ich lasse dich tanzen, aber bitte lass diese Themen aus Gesprächen mit Leuten raus, wie sie darüber geredet haben.
Was wir dann noch machen werden, wenn wir einfach die Zeit dafür haben.
Aber die Zeit.
Wir wollen es nicht übers Knie brechen.
Genau.
Das wäre
meine Idee gewesen. Zum einen zeigt das Vertrauen zu der anderen Person. Das wurde mir ja komplett entzogen in dem Moment. Mhm. Zum anderen ist es wertschätzend, weil du merkst, der andere vertraut dir.
Und es interessiert an dem, wie es sich einfach
wird wirklich an mir,
wie sich die Kommunikation entwickelt. Also das, was er sagt, was ihm wichtig ist, das würde es auch zeigen.
Ja. Und das Dritte, mit diesem Hintergrund, wenn du dann auf die lange Zeit merkst, nach Gesprächen, hey, es passt einfach nicht mehr, dann kann man sagen, okay, dann trennt man sich in Frieden, in Freundschaft, geht noch ein Bier trinken. Das wäre alles möglich gewesen. Mhm. Ja, das war so mein nachträglicher Einfall, wie ich das leider gehandelt hätte. War halt leider nicht so. Ja, ja, und dann kamen 2, 3 Gespräche. Und da war wirklich einer dabei, wo ich dann gesagt habe innerlich, ja, er hat vollkommen richtig gehandelt. Es war genau richtig. Ich habe die Schuld und so weiter und so fort. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und nach 2 Tagen schossen mir die Tränen in die Augen. Und ich dachte nur, meine Güte, das stimmt doch gar nicht. Was wird mir da eingepflanzt an Gedanken, die mich zum Schuldigen machen? Also das war krass.
Kannst du nochmal sagen, was deine Lüge gewesen sein soll? Ich glaube, ich habe es jetzt doch nicht ganz verstanden.
Andys Hauptanliegen war, dass unsere Kommunikation wieder gut wird. Das habe ich falsch verstanden. Ich habe halt diese beiden Aufgaben, die er mir gegeben hat, als Hauptding verstanden.
Mhm.
Ja? Mhm. Genau. Meine Lüge war einfach, dass ich nicht das mit der Kommunikation erwähnt habe. Was ich überhaupt auch nicht begriffen habe.
Gegenüber wem?
Gegenüber die gefragt haben, wie es mir geht. Was gerade los ist.
Ja, also ein bisschen von dir erzählt hast, wie es dir gerade geht.
Ja, genau.
Also es ist mehr oder weniger du bist gefragt worden, wie es dir geht. Du hast einfach erzählt, wie es dir geht. Mhm. Und daraufhin bist du als Lügner dargestellt worden, weil du erzählt hast, wie es dir geht.
Ja.
Also darin bestanden dann plötzlich...
Also die Begründung war halt falsch.
Ja. Ja, also die Begründung, warum es dir so geht.
Ja, ja.
Okay, also du hast halt, okay.
Wurde auch generell gesagt, sprich am besten nicht drüber, was gerade hier zwischen uns abgeht.
Ja, sowieso. Also ich meine, den Konflikt, den haben wir ja unter uns.
Ja.
Wenn das, also es muss ja überhaupt niemand anders erfahren, gell?
Ja.
Ja. Weißt du was? Bei dem Punkt denke ich mir, ja, natürlich ist es ein Ding zwischen euch. Aber warum muss man da ein Geheimnis draus machen, was kein Ende hat von alleine? Wenn ich in meiner Arbeit mit Kindern einzelne Gespräche habe über, ich bin Schulsozialarbeiter, über sehr persönliche Themen, die echt vertraulich behandelt werden müssen, da sage ich den Kindern, hey, wenn du was du mir anvertraust, na, da habe ich Schweigepflicht. Sage ich dann kindgerecht. Also Ich vermittle den Kindern, hey, das, was du mir anvertraust, das behandle ich vertraulich. Mhm. Ja, und ich erzähle dann niemandem einfach nicht irgendwie anderen Kindern über das, worüber wir reden. So. Und wenn ich mit Leuten darüber rede, dann weißt du auch, worüber ich mit denen rede. Vielleicht mit deinen Eltern oder so zum Beispiel. Ja. Weil es dann sinnvoll ist. So. Aber wenn wir das machen, dann weißt du auch bei allem Bescheid. Ich nehme dich damit rein. Das, was ich dir aber sage, ist kein Geheimnis. Das ist zwar als persönlich, aber du darfst selber entscheiden, mit wem du darüber redest und mit wem nicht.
Genau.
So. Ist vielleicht ein bisschen eine andere Situation, ja. Aber ist mir in meiner Arbeit unglaublich wichtig, weil ich möchte gerade in so sensiblen Einzelgesprächen nicht, dass das Kind oder mein Gesprächspartner das Gefühl hat, es muss etwas verheimlichen. Mhm. Obwohl es das natürlich möchte. Das wäre ein schlechtes Geheimnis in der Pädagogik. So. Mhm. Und die haben nicht von alleine ein Ende. Ein gutes Geheimnis
Ja, das ist vielleicht eine schöne Überraschung. Ja, das fühlt sich ja auch gut an. Eine Überraschung, ich hab jemandem ein schönes Geschenk gemacht und verheimliche natürlich, was es ist und wann er es bekommt, zum Beispiel. Ja. Aber dieses Geheimnis hat dann ein Ende. Und zwar in dem Moment, wenn das Geschenk überreicht wird. Und dann freuen sich vielleicht alle. Ja. Aber das Geheimnis ist vorbei. Das war ein gutes.
Ja.
Ja. Schlechte Geheimnisse enden nicht von alleine. Mhm. Oder man braucht jemanden, braucht vielleicht Hilfe von jemandem oder dass man es gemeinsam beenden kann, ja, wenn sich etwas schlecht anfühlt, weil man das Gefühl hat, man muss es irgendwie verheimlichen. Und wenn er da ein Geheimnis daraus macht, setzt das Leute unter Druck.
Ja.
Weil es isoliert Leute voneinander. Man hat das Gefühl, ich bin der Einzige, der damit steht gerade. Und da kommen wir vielleicht später nochmal mehr dazu, aber dem ist nicht so. Also wenn bei euch, ich richte mich mal nochmal an unsere Hörenden, ja, ihre lieben Hörenden, wenn euch jemand im seelsorgerlichen Kontext oder in so einem solchen Gesprächen, ja, wie der Uwe sie hatte in der Gemeinde, dann sagt, ja, wir haben jetzt zwar einen Konflikt, aber der bleibt aber bitte unter uns, da muss man hellhörig werden. Da muss man vielleicht verhandeln und sagen, nee, ich darf, wir sind hier im privaten Kontext, ich habe jetzt keine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, ich habe das Recht, mich mit Leuten darüber auszutauschen, wenn es mir gut tut. Wir haben ein Gespräch, wo wir auch noch darüber sprechen werden, tatsächlich, mit dem Raphael.
Ja, genau.
Ja, das wird auch noch eine Folge sein, die kommt, wo wir über dieses Thema auch noch mal ein bisschen sprechen. Mhm. Aber an sich, lass dir nicht von Leitern ein Geheimnis aufquatschen.
Ja.
Was keins sein muss. Du darfst selber entscheiden, mit wem du redest und worüber du dabei redest. Mhm. Aber vertraue dich Leuten an.
Ja.
Jetzt unser Gesprächspartner Raphael, der hat zum Beispiel gesagt, er hat sich ganz, ganz wenige genommen. Hat es bewusst gesagt, hey, ich rede mit meinem besten Freund und mit einem Seelsorger vielleicht darüber, einem Therapeuten. Ich weiß nicht mehr genau, was es genau war, aber es ist ein ganz, ganz enger Personenkreis. Aber das kann schon das Richtige sein. Mir ist nur wichtig, dass du selber entscheidest, wem du was anvertraust und nicht der Leiter dich in diesem Punkt bevormundet.
Ja.
Weil das ist missbräuchlich.
Ja, total. Und ich hatte danach auch eine ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, wenn ich darüber geredet habe. Weil eigentlich ist es ja geheim. Hat er mir gesagt, ja. Und das dann auch wieder dieses, du vertraust Menschen, du hast denen eine Beziehung und plötzlich wird die gegen dich verwandt. Das ist, ich merke auch jetzt gerade, wie es in mir arbeitet. Ist echt gruselig. Ja. Ja.
Dann, kurz und knapp, du warst dann raus, endgültig.
Ich war dann endgültig
und du raus. Hast dann auch gecheckt, ich bin jetzt raus, es gibt für mich auch kein Zurück mehr. Ja. Jetzt ist der Leiter nur noch nicht nur, ich bin nicht nur raus, sondern jetzt ist der noch mal sauer auf mich. Ich habe noch mal einen reinbekommen.
Genau.
Ja, ja. Also du bist eigentlich noch mal komplett gegaslightet worden. Mhm. Wäre jetzt meine Interpretation. Dann ging der Dezember.
Dann ging der Dezember los. Ich merke gerade, wie nah mir das immer noch ist trotzdem. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Und dann kam der nächste Termin zu meiner Small Group. Also Hauskreis, genau. Ich kam rein, hab mich hingesetzt und war halt dabei. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war out. Das fiel irgendwann jemand auf. Dachte, Uwe, bist du still? Was ist denn los? Ja. Und da habe ich die ganze Geschichte erzählt. Weinend, ja, weil es einfach so schmerzhaft war. Und mein Hauskreis war, ich glaube, entsetzt. Also ich habe in dem Moment wirklich von mir erzählt, ich habe gar nicht mehr so das Rückgefühl mitbekommen, weil ich so in mir beschäftigt war. Aber da kam relativ schnell so die Reaktion, ja, Moment mal, das geht ja gar nicht. Also du warst da mit dabei, erzähl mal die Außenposition.
Außenposition, wir hatten eigentlich einen entspannten Abend. Du warst sehr still und gegen Ende des Abends war dann so ein bisschen Gebetsanliegen sammeln, wo du dann halt erwähnt hast, was gerade los ist und wo meine Frau und ich dann gesagt haben oder wir halt eigentlich gemeinsam gemerkt haben, hey, das ist, da hat's Redebedarf. So, ja. Da müssen wir nochmal quatschen. Wir haben dann gemeinsam mit unseren Gastgebern nach dem Abend nochmal kurz da gesessen und überlegt, okay, was machen wir?
Mit Leitern halt.
Und mit den Hauskreisleitern, genau. Und dann haben wir halt mit denen halt abgesprochen, ja, okay, hey, Lydia und ich und Uwe, wir stellen fest, es ist einfach nochmal Redebedarf da mit ICF-Vertretenden und auch mit dem in meinen Augen übergriffig gewordenen Leiter. Und wir haben an dem Abend dann noch eine E-Mail geschrieben, wo wir das gesagt haben, so dieses, hey Leute, wir haben Redebedarf, kannst du dir Zeit mit uns nehmen?
Ja.
Genau, wir haben mit dem, haben wir den Namen genannt?
Ja, ja.
Wir haben mit dem Chris Henschel Kontakt aufgenommen, haben tatsächlich am nächsten Morgen eine Antwort gehabt mit einem Termin. Der hat es sofort ernst genommen. Mit dem haben wir auch alle drei unabhängig voneinander schon mal gute Gespräche gehabt.
Ja, genau.
So. Mhm. Wo wir einfach gefühlt hatten, okay, da fühlen wir uns sicher. So, den, das ist jetzt, sage ich mal, unsere Trust Person of Choice. Den hätten wir da gerne in diesem Gespräch dabei oder den würden wir gerne da, sage ich mal, mit ins Boot holen. Da du ja auch mit ihm schon mal gesprochen hast, auch vorher. Ja, nee, aber an dem Abend warst du lange sehr still und irgendwann hast du es dann auch ein bisschen erzählt. Und wir haben dann aber auch, also wir waren ja auch vorher schon im Gespräch, du und ich.
Ja.
Und da habe ich dann auch nachdem du dann erzählt hattest, auch gegenüber der Gruppe gesagt, so ja, das ist jetzt im Prozess. Wir schauen da, dass wir dann einen Termin bekommen, dass du da nicht alleine bist.
Ja.
Dann machen wir das gemeinsam. Genau. Diesen Termin hatten wir dann für Mitte Januar angesetzt.
Mitte Januar, genau. Weil war halt Weihnachten, Urlaub und so.
Dazwischen war aber noch.
Das wissen wir jetzt nochmal glücklich.
Du sagtest vorhin, du weißt nicht mehr genau, was in welcher Chronologie kam.
Ja, genau.
Weihnachten war am 24.
Ja, wir sind jetzt noch nicht am 24. Wir sind jetzt noch zwei Wochen vorher.
Ja. Also die Aufführung, du hast ja nicht mitgetanzt.
Da war ich
Sonntag
nicht dabei.
Warst du auch nicht da.
Da war ich auch nicht da. Ich wurde eingeladen. Ja, mach doch einfach in der Garderobe mit. Hilf doch da. Hilf doch in der Küche. Hilf doch irgendwo, nur nicht auf der Bühne.
Ja, nee, ja. Weil die Leute können hier noch denken, was Fritz vertritt das ICF. Nee, das ist.
Und erstmal dachte ich, ja, coole Idee, aber ein paar Tage später habe ich, das kann ich nicht.
Du bist dann auf Abstand gegangen.
Da bin ich auf Abstand gegangen, genau.
Ganz anders.
Und dann habe ich an dem Wochenende, ich habe ja mal erwähnt, Arbeit ist so ein Safe Space. Für mich, ganz kurze Story, hat auch damit diesem Wochenende zu tun. An dem Wochenende wäre Samstag, Sonntag die Aufführung gewesen und Freitagabend war Weihnachtsfeier meiner Firma.
Mhm.
Richtig cool, 400 Leute oder 300, 400 Leute mit Anhang, mit Kindern, mit allem drum und dran, Weihnachtsfeier, richtig toll. Und ich habe gesagt, ich gehe da jetzt hin, egal wie es mir geht und ich feiere. Kein Bock, weil der Weihnachtsfeier dran zu denken. Sonst wäre ich um 10 Uhr abgehauen und dann nächsten Morgen 6, 7 war, glaube ich, Start. Da habe ich gesagt, ich feiere jetzt bis Ultimo. Ja. Und das war so schön. Die Kollegen waren so gute Gespräche und alles Mögliche. Und mein persönliches Highlight, was mich auch lange noch ein bisschen gestützt hat, war um 1:30 Uhr morgens. Um 1:30 Uhr morgens waren 400 Leute, dann vielleicht noch 20 da, ein Tisch noch besetzt, ganz am Kopfende mein oberster Chef von der gesamten Unternehmen. Dann dachte ich 1:30 Uhr, ich laufe jetzt rüber ins Office, da habe ich mir ein Sofa reserviert.
Also nicht ins ICF-Office, sondern euer
ins Arbeitsoffice, weil am nächsten Morgen habe ich versprochen, ich helfe mit Aufräumen. So, dann schlafe ich da ein paar Stunden und dann komme ich wieder rüber. So 10 Minuten Fußweg sind das von der Feierstelle. Lauf nach vorne, will mich vom dem Geschäftsführer verabschieden. Der sieht mich auf sich zukommen, sagt einem anderen Geschäftsführer, der auch da vorne saß, was, der steht auf, geht ein paar Schritte zurück. Ich will mich vorbeischleichen. In dem Moment, der stehende Mensch schnappt mich, drückt mich auf den Sitz neben dem obersten Geschäftsführer. Ja, und der sofort nimmt Schnaps.
So, diese Szene einfach so, du kommst hier nicht, nein.
Nee, du.
Nee. Ja, da.
Bup. Du setzt dich hin, ne? Ich so, fand ich klasse. Und dann haben wir noch Schnaps getrunken und noch was anderes und es war doch richtig nett. Und da haben wir so 10 Minuten geflaxt und dann schaut mich plötzlich dieser Mensch an, schaut mir in die Augen, meint, dir geht's nicht gut, oder? Oha! Und ich saß da und dachte, wie hat denn der das gemerkt? Mir ging's eigentlich gut an dem Abend, ja. Was ist das für ein Chef? Und ich meine Direktor, sondern der Oberste, ja. Der mich sieht und merkt, irgendwas ist faul. Bei so einer Party. Auch schon gut angetrunken nebenbei, ja. Ja. Und wenn du angetrunken bist, fängst du an zu erzählen. Ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt. Wupp. In einem Ding. Er hört mir zu. Und dann kam dann plötzlich von ihm der Satz, ja. Genau deswegen habe ich mit Kirche auch nichts mehr. Hat er mir seine Geschichte erzählt?
Nein. Ja. Wollen wir den auch mal interviewen?
Ich kann ihn ja mal fragen. Er hatte die Geschichte erzählt, die Geschichte ist richtig gut. Die Geschichte ist richtig geil.
Auch mit, also er hat auch...
Ich erzähle gar nichts. Ich kann ja mal fragen.
Ja, nee, aber grundsätzlich, also er hat auch eine Vergangenheit mit Kirchenverletztheit. Würde diese Geschichte in unser Format passen?
Ich erzähle gar nichts.
Vielleicht nicht zu ganz anders. Okay, frag ihn mal. Liebe Grüße.
Genau.
Liebe Grüße von Micha.
Ja, ja, und das hat mich da gerettet. Über dieses Wochenende.
Wow.
Ja, irgendwie habe ich mir gedacht, boah, ich bin nicht alleine. Das war so dieser Gedanke. Ey, ich bin nicht der Einzige, der so Sachen
erlebt. Das ist eine ganz wichtige Medizin. Das Wissen, nicht alleine zu sein.
Ja. Boah. Also nur mal so, ich sitze hier wirklich und gehe die ganzen Gefühle nochmal mit. Das ist nicht einfach zu erzählen. Das ist echt Hammer. Boah. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nie gedacht.
Ja.
Dann hatten wir ein zweites Problem. Theoretisch hatte ich damals eine Partnerin, praktisch eigentlich auch. Und habe sogar, weil sie sich alleine keine eigene Wohnung leisten konnte, weil sie bei der Entscheidung, dem mitgeholfen, eine Wohnung zu kriegen. Wir haben die gemeinsam bezahlt. Dann habe ich öfter noch da gelebt, wenn ich gerade in München gearbeitet habe. Die gab es. Jetzt hatten wir einige heftige Probleme zu dem Zeitpunkt, haben aber gesagt, dass wir uns seit 30 Jahren kennen und vor 10 Jahren schon mal auseinandergegangen sind, weil wir Probleme miteinander hatten und sie es bereut hat danach. Haben wir gesagt, egal was ist, egal wie schwierig es mit uns wird, wir trennen uns nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich in meiner Pendlerwohnung in München verkrochen. Ich bin an kein Telefon mehr gegangen, ich habe keine Briefe mehr geöffnet, über Monate übrigens. Für mich war alles zu viel. Ich war komplett überlastet und saß da so, lag meistens auf meinem Bett und wusste nicht mehr weiter irgendwie. Und dann kam, wir müssen dringend mal über ein paar verschiedene Sachen reden. Und ich, oh, nicht jetzt. Gib mir ein bisschen Zeit, lass mich erstmal zur Ruhe kommen. Ja, und eine Woche vor Weihnachten kam plötzlich eine WhatsApp von ihr. Ich meine, ja, er hat über ein paar Sachen nachgedacht. Sie hat jetzt gerade unsere gemeinsame Wohnung gekündigt. Und hat auch die Beziehung beendet. Ich kann sie seit 30 Jahren. Das war so der letzte Halt irgendwie. Das, ja, war irgendwie der letzte Halt in dem Moment, wo ich dachte, da ist noch was Stabiles. Und ich bin einfach abgestürzt. Bin sowas von abgestürzt in dem Moment. Ja, und habe diesen Schmerz und diese Verzweiflung einfach nicht mehr ausgehalten. Hab gemeint, wow, ich bin Gin-Fan, ich trinke vielleicht zweimal die Woche Gin Tonic. Das ist so oder weniger. Also ihr merkt schon, das ist mal als Genuss. Und dann habe ich einfach eine Ginflasche angesetzt und habe einfach mal einen ordentlichen Schluck genommen.
Na, wow, okay.
Und merkte, der Schmerz ist erträglicher.
Ach, scheiße.
Und habe daraufhin eine Woche lang mich ausschließlich von Gin ernährt.
Oh, scheiße.
Weil dann war der Schmerz erträglich. Und das Problem ist, das wird dann nicht besser. Weil du sagst dir selbst, du bist jetzt so gesunken. Du zweifelst an deiner eigenen Integrität. Wie kann dir sowas passieren? Und du sinkst noch mehr und es ist wie ein Strudel nach unten. Und du kommst auch nicht mehr raus, das merkst du. Du hast irgendwie keine Chance. Dann gab es allerdings einen Lichtpunkt. Ja. Und der war, ich war von einem Freund eingeladen worden zu der Weihnachtsfeier bei seiner Familie. Bei seiner Oma, um es genau zu sagen. Und dachte mir, oh, wie mache ich das? Soll ich überhaupt hin? Keine Ahnung, bringt da nichts. Und habe dann wirklich weihnachtsmittags aufgehört zu saufen. Weil ich müsste einigermaßen repräsentabel sein.
Du warst auch Fahrer.
Du warst ich war auch Fahrer, genau, ja. ja, das macht allein Sinn. Und hab die abgeholt und hab auf dem Weg zu der Weihnachtsfeier dann erzählt, wie es mir gerade geht. Das war auch für die beiden, glaube ich, ziemlich heftig. Weiß nicht. Also irgendwie war nicht einfach, zumindest für mich, wenn wir von mir ausgehen. Und das Spannende war, diese Weihnachtsfeier war irgendwie so cool, dass ich dann spontan für nächstes Weihnachten auch noch eingeladen wurde. Und dann war ich auch wirklich dieses Weihnachten. Ja, es war auch cool, ganz anders als geplant, aber auch cool. Und ich kann heute noch nicht sagen, warum. Aber nach dieser Weihnachtsfeier war dieser freie Fall zu Ende. Ich war zwar auf dem untersten Level, aber...
Das heißt doch nicht, dass es dir danach wieder direkt gut ging.
Nee, überhaupt nicht.
Aber
ich muss mich mir ständig
reingesetzt in.
Ich muss mich mir ständig besaufen. Ich war einfach Ja, ich musste eigentlich jeden Abend, abends habe ich so 3-4 Gin Tonic getrunken, um überhaupt schlafen zu können. Das war auch lange Zeit noch.
Da danach auch noch.
Danach das ging noch weiter. Ja. Aber eben dieses Dauerbesäufnis war weg.
Okay. Ja.
Also das war für mich schon eine Rettung. Zum Thema Alkohol muss ich aber noch mal einen Nachtrag machen. Das war in dem Moment eine Entscheidung, die hat es gebremst, die hat es gepuffert, sie war aber trotzdem nicht schlau. In dem Moment nicht möglich. Und es hat, ich glaube, bis April, Mai, Juni habe ich wirklich täglich mich mehr oder weniger abgeschossen, überhaupt schlafen zu können. Wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich meist bis 3, 4, 5 Uhr morgens wach gelegen und kam nicht zur Ruhe. Das war brutal. Was es dann im Endeffekt beendet hat, kommt man noch. Aber es ist nicht gut. Das war ganz klar sagen. Ja.
Und da muss man noch dazu sagen, wir wollen niemanden hier durch diesen Podcast zum Alkoholkonsum anstiften.
Ja.
Egal in welcher Form.
Genau.
Vielleicht auch in kleinsten Mengen ist Alkohol schädlich.
Ja.
Und ein Risiko und gesundheitsschädlich einfach. Genau, wenn du dazu Fragen hast oder wenn du selber in deiner Geschichte irgendwie da als hörende Person jetzt davon betroffen bist, dann geh zum Arzt.
Genau.
Lass dich da durchchecken, lass dich beraten, wie man vielleicht eine Alkoholerkrankung erkennen kann. Mhm. Jetzt im Fall von Uwe, ja. War das ein höchst bedenkliches Verhalten?
Ja, definitiv.
Wir jetzt hier einfach nur erzählen, um die Geschichte zu erzählen, aber nicht um zu zeigen, wie man gut mit sowas umgehen kann.
Richtig.
Das ist da kein Positivbeispiel, das will ich hier auch nochmal betonen, einfach als Mitveranstalter von diesem Podcast.
Ja, genau.
Und ich bin auch sehr froh, dass du jetzt heute jetzt auch sagen kannst, okay, du brauchst das jetzt eine Weile schon nicht mehr zum Einschlafen.
Überhaupt nicht.
Und du kannst auch wochenlang auf Alkohol verzichten. Also du
hast ja.
Es hat sich jetzt nachträglich jetzt keine bleibende Alkoholerkrankung bei dir.
Richtig.
Möglicherweise eingeschlichen, ja, was ich ganz, ganz, ganz doll hoffe. Oder es sieht schon mal das augenscheinlich jetzt halt nicht danach aus. Genau, aber da ist jeder anders gestrickt. Mhm. Und da sind manche Menschen vulnerabler und anfälliger für zu erkranken an einer Alkoholerkrankung, Abhängigkeit und andere weniger vulnerabel. Und das will ich dir auch nochmal betonen, nur weil bei einem nach einem halben Jahr jeden Abend Gin Tonics trinken, 2, 3 zum Einschlafen. Uwe, du hast da ziemlich Schwein gehabt.
Ja.
Und ziemlich Glück gehabt. Zumindest hoffe ich es tatsächlich. Und ich hoffe, dass es auch weiter so bleibt, dass es wirklich wirklich nichts Bleibendes bei dir ist an der Erkrankung her. Dieses Glück haben viele nicht. Deswegen auch nochmal ganz betont, Alkohol ist hier keine gute Bewältigungsstrategie, wenn man mit solchen Themen wie Kirchenverletztheit oder geistigen Missbrauch betroffen ist, wenn man damit zu kämpfen hat.
Das ist richtig. Ja. Ja, was war der nächste Punkt? Der nächste Punkt war eigentlich, wie ihr mal gehört habt, in einem der vorigen Podcasts habe ich mich auf eine Predigt vorbereitet. Das heißt, ich bin zu dieser Zeit relativ schnell wieder in eine neue Gemeinde gerutscht, obwohl ich eigentlich mit Gemeinde abgeschlossen hatte, in dem Moment erstmal. Ja, muss man wirklich so sagen. Ich habe mal, oh, was ein Scheiß hier. Und dann kam dann eine freundliche WhatsApp mit dem Satz, ich gehe übrigens, und ich nenne jetzt mal den Namen, ich sage da gleich mehr zu, ich bin nächstes Wochenende in der City Church München. Da dachte ich, oh, was will er von mir? Er lädt mich nicht ein, er sagt's nur, komische Sache, komisch, was soll das? Und habe ich irgendwann gefragt, kann ich da mit? Oder ja, komm mit. Und allein dieses Dasein, ich versuch's mal schnell zu sagen, weil es war einfach ein wichtiger Moment. Ich komme rein, ganz andere Art Kirche, ganz andere Art Gottesdienst, fängt mit einem gemeinsamen Frühstück an, gleich coole Gemeinschaft. Ich ziemlich misstrauisch in dem Moment, weil Gemeinde schwierig. Und dann gab's auch keine echte Predigt, sondern Arbeitsstation. Aber eine Station war, einen Psalm zu schreiben. Ich dachte, ja, Psalm 23 Vorlage, oh, kann ich nicht gebrauchen. Plötzlich hatte ich im Herzen, hey, die Bibel kennt Rachepsalme. Und das ist gerade mein Gefühl bei dem, was mir passiert ist. Und habe dann Gott alles an die Backe geschmissen. Den ganzen Wut, den ganzen Frust, den ganzen Ärger, die ganzen Trauer. Und habe da einen Text geschrieben, der sich gewaschen hat. Genau, aber richtig gewaschen hat. Und dann war ich fertig. Ist wirklich in einem Stück geschrieben. Das habe ich selten so bei mir erlebt. Lief. Plötzlich kam ein Punkt. Ich war fertig. Und in dem Moment war das Gefühl, als ob mich jemand von hinten liebevoll umarmt. Dann habe ich nur in Tränen unten drunter geschrieben, danke Gott, dass du mich jetzt umarmst. Das war so ein Gefühl, okay, irgendwie ist hier gut, ich weiß nicht warum, ja, aber ich traue mich das nächste Mal wieder her. Das war wirklich so dieses, ich traue mich wieder her. Und das hat sich dann entpuppt als eine, ja, die hat den Spitznamen praktisch, Sanatorium für kirchenverletzte Menschen. Wird öfter mal so gesagt, so ausgedrückt. Und als ich erzählt habe, wir machen Podcast und so, hat mir einer der Leiter direkt gesagt, Uwe, solltest du diese Gemeinde mit Namen nennen? Ja. Und kommst dann an, sagst, hier ist alles in Ordnung. Das ist nicht richtig. Das ist schon deswegen richtig, weil ich selber in der Gemeinde bin, weil ich bin super im Menschen verletzt. Wenn man mich nur mal ein bisschen falsch triezt oder auf den falschen Knopf drückt, hast du ja selbst erlebt, Micha, dass ich da also mal...
Also bei dir, Uwe. Ja.
Also ja, du,
ja, in dem Moment,
bei mir, Uwe, ja, ja, ja. Also bei mir selber. Also es gibt keine Gemeinde, wo sich Menschen nicht verletzen. Aber es ist halt ein großer Unterschied, ob man sich verletzt aus der Persönlichkeit heraus, dann mit einer Rede sich vergibt, die Beziehung vielleicht sogar noch tiefer werden dadurch, oder ob es einfach das System ist, was Menschen verletzt.
Um erhalten zu bleiben.
Ja. Mhm. Also, auch diese, in dieser Gemeinde sind Menschen mit Fehlern.
Klar, also ich würde auch sagen, dort passiert auch bestimmt auch Kirchenverletztheit. Ja. Was man vielleicht auch selber dann gar nicht mitbekommt, weil einfach Leute dann vielleicht einfach gehen oder stillschweigend gehen. Es kann überall passieren.
Ja, kann überall
passieren. Das ist ganz wichtig. Also es ist ganz wichtig, sich zu sagen, ja, hier, Uwe hat es Gott sei Dank eine Gemeinde gefunden, bei der ist alles perfekt. Ja, ist es halt ziemlich wahrscheinlich nicht. Aber es ist erstmal mega, mega schön, dass du einfach eine Art Sanatorium für dich gefunden hast. Ja. Auch das war auch um die Weihnachtszeit, soweit ich mich erinnere, rum.
Ja,
das
genau.
War noch kurz vor Weihnachten. War doch auch noch um die Zeit von dem Auftritt, den du, wo du nicht mehr dabei warst.
Ja, das also, war relativ schnell danach.
Es war,
möglicherweise.
Und die haben, ja, und dann kam Weihnachten, ja, so, wo dann die Weihnachtsfeier den freien Fall eigentlich gebremst hat, nachdem
ja, die Partnerin
dich verlassen hatte.
Ja. Hab mich auch öfter mal in der Gemeinde auch mit Tränen erlebt. Also es hat noch eine ganze Zeit gedauert.
Ja, klar.
Ja.
Klar. Und,
genau.
Und dann kam Mitte Januar
dieses
das Treffen.
Klärungsgespräch hieß es ja.
Wie haben wir es genannt? Klärungsgespräch.
Ja,
Gespräch, weil Redebedarf.
Redebedarf.
Also genau. Lass uns das nochmal aussprechen. Das Anliegen von mir war, einfach die Seite vom ICF zu verstehen.
Ja.
Mhm. Von denen zu verstehen, okay, was führt sie dazu? Weil eben von dem, was meine Frau und ich mitbekommen haben, haben wir halt so gedacht, okay, nee. Diese personelle Entscheidung, den Uwe da aus dem Team rauszunehmen, steht für uns gerade nicht im Verhältnis zu dem, was vorgefallen ist, von dem, wie Uwe es uns erzählt.
Ja.
So. Mhm. Und natürlich erzählt Uwe halt natürlich seine Seite der Geschichte. Und da gehört es dann auch mal zu, dass man die Seite vom anderen anhört, einfach um sich zumindest besser zu verstehen. Ja. Es muss dann gar nicht mal sein, dass man sich irgendwie am Ende alles geklärt ist, sondern aber im schlimmsten Fall versteht man sich einfach danach ein bisschen besser und dann versteht die Gegenseite.
Ja.
Das war meine Hoffnung.
Ja.
Wie hast du es erlebt?
Meine Hoffnung, ja, ich hatte ja auch eine Hoffnung. Meine Hoffnung war, hey, dass ich das irgendwie gut klärt. Und ich wusste, wer da sein wird. Chris Henschel, mit dem habe ich dann super gespielt, ich glaube, die Theologie, wo ich dachte, hey, der ist ja voll auf meiner Seite. Das ist ja alles geklärt. Ja, das war irgendein Schuss in den Ofen, sag ich mal. Und dann kam noch, als ich sag mal, als Beisitzer in Anführungszeichen, hat immer mitgeschrieben, Johannes Richter. Und den kenne ich, seitdem ich in der Gemeinde bin. Ich war in ICF Augsburg, da war er mein Pastor, hat viel miterlebt mit mir. Er war mein Hauskreisleiter. Ich Hauskreisleiter war. Und wir haben da auch super Gespräche geführt. Der weiß, wie ich ticke, der weiß, was mein Herz ist. Und dann dachte ich, ey, das wird super. Ich komme da an, dann sagen die, hey, wir haben Mist gebaut. Oder Anja hat Mist gebaut, weil wir kennen dich ganz anders. Das war so meine Idee. Trotzdem kam ich da an, hatte Angst in dem Moment, als ich vor der Tür stand. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Das ist doch mein Wohnzimmer. Komm hoch, brech in Tränen aus, Weinkrampf. Leute kommen, was ist denn los mit dir? Ich konnte kaum reden. Und war auch nur oben, weil ich wusste, ihr beide seid da. Ja. Sonst wäre ich gerade wieder gegangen. Also ganz schwieriges Ding. Und am Schluss saßen halt die drei, die ich erwähnt habe, vor mir. Und ihr hattet mich links und rechts eingekeilt. Und das war auch gut. Und eigentlich war die Meinung eindeutig. Es war genau so, wie es war es richtig.
Ja. Also es war halt dann die Frage so, hey Leute, beim Uwe ist eine sehr starke Verletztheit. Wir haben das Gefühl, das ist einfach nicht verhältnismäßig. Könnt ihr das nochmal erklären? Und dann kamen die Erklärungen, die ich erstmal nicht verstanden habe.
Ja.
Beziehungsweise, nee, doch, es wurde mir dann eine Erklärung gegeben vom Andi. Ich habe dann zurückgefragt.
Ja, genau, die Szene werde ich nie vergessen.
Dann gefragt, was ist mir einfach wichtig, mein Gegenüber zu verstehen.
Ja.
Habe rückgefragt, verstehe ich dich richtig, dass du sagen willst, dass der Uwe dir einfach zu rebellisch war? So ungefähr. Also es war so, ja, so hatte ich ihn verstanden. Ich habe einfach mal so dieses, hey, so wie ich dich gerade mal verstehe, versuche ich es mal zurückzumelden. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum es genau alles, was er dann alles erzählt hatte, weil er hat dann auch vorhin mal auf Antwort auf meine Rückfrage gesagt, nein, das verstehst du falsch, ist anders. Setz dann nochmal an, erklärt nochmal. Ich versuche wieder, hör zu, versuche aktiv zuzuhören, sage, okay, er versucht mir gerade das und das zu sehen. Ich sage dann nochmal, okay, Andi, ich verstehe dich jetzt gerade so. Willst du das sagen? Und dann sagt er zum zweiten Mal, nee, das ist anders. Und dann setzt er nochmal an. Und das wiederholt sich nochmal. Das heißt, also zusammengefasst, ohne jetzt es inhaltlich, weil das weiß ich selber schon gar nicht mehr, was er dann genau alles gesagt hat, aber ich kann mich noch erinnern, ich habe dreimal rückgefragt, du Andi, habe ich dich jetzt richtig verstanden, wenn du sagst so? Bei drei verschiedenen Geschichten hat er jedes Mal gesagt, nein, wieder anders.
Das waren auch wirklich verschiedene Antworten.
Es waren auch mal wieder verschiedene Antworten. Ich denke so, ja, okay, nee, gerade hast du noch darüber geredet, mal hast du darüber geredet. Ich war einfach nur total verwirrt von diesem ganzen Hin und Her und Themengespringe und das klang für mich, das ist jetzt meine Interpretation, vollkommen fadenscheinig. Ich möchte grundsätzlich davon ausgehen, dass der andere es nicht böse mit mir meint. Und in so einer Situation kommt man dann leicht zu einer Antwort weg, so nach dem Motto, ja, habe ich ihn halt nicht verstanden, Fehler liegt bei mir. Ist ja auch möglich. Aber mir ist dann im Nachhinein, sind mir drei Möglichkeiten klar geworden, so dass es okay, meine Theorie, meine drei Hypothesen, eine von den drei muss stimmen, weitere fallen mir nicht ein. Entweder ich habe ihn nicht verstanden, weil ich, keine Ahnung, ihn nicht verstehen wollte, ihn nicht verstehen konnte, ich habe ihn nicht verstanden, oder er konnte es nicht richtig erklären. Wenn jemand was nicht versteht, kann es auch nicht, muss es nicht nur an dem Zuhörer liegen, sondern kann ja auch an dem liegen, der es erklärt, so. Kann auch sein, dass er es nicht erklären konnte. Und die dritte und für mich tatsächlich im Nachhinein so von den ganzen Mustern, die kamen, für mich die Variante, die ich gerade am wahrscheinlichsten finde, er wollte es nicht richtig erklären, worum es wirklich ging. Und das waren alles Vorwände.
Ja.
Genau. Aber das sind so die drei Möglichkeiten. Entweder ich konnte es nicht verstehen oder er konnte es nicht erklären oder er wollte oder durfte es nicht erklären. Das sind mal so die drei rationalen, so und gut.
Ja, was mich halt wirklich geschockt hat, war, dass da nicht der Hauch eines Zweifels einer Idee bestand, dass da es irgendwie man auch anders hätte reagieren können. Das fand ich brutal.
Nee, also im Gegenteil sogar. Also es ist ja so, du bist ja auch in diesem Gespräch völlig in Tränen ausgebrochen.
Ja, voll.
Du machst zwischendrin mal eine Pause gemacht. Es war ein 1,5 Stunden Gespräch, glaube ich.
Ja.
Zwischendrin mal Luft- und Verschnaufpause gemacht. Wir haben den dreien gegenüber gesessen. Ich hatte das Gefühl, die drei sitzen da einfach geschlossen und fast schon ein bisschen verhärtet, so nach dem Motto, jetzt nicht einknicken.
Naja.
Nur mein Bauchgefühl,
wie ich
aus dem Gespräch rausgegangen bin. Also man muss sich das vorstellen, dass man da drei Pastoren quasi gegenüber sitzt, Leuten, die eigentlich mit Menschen arbeiten und sich da, und denen es ja wichtig ist, dass der Uwe bei uns ein Zuhause hat.
Genau, ja.
Uwe, mir ist es ja so wichtig, dass du, also ich möchte nicht, dass du dich wie auf fremdem Terrain hier fühlst, auf feindlichem Grund fühlst. Sondern mein Herzensanliegen ist, dass du bei uns hier ein Zuhause hast, auch immer noch. Ja, das sind jetzt Zitate.
Das sind Zitate, genau.
So ist in diesem Gespräch gesprochen worden. Und
Und Uwe hat halt von sich aus gesagt gehabt, ey, ich fühle mich hier auf feindlichem Terrain, hat sein Gefühl ausgedrückt. Und dann kommt als Antwort nur ein, ja, aber ich will ja, dass du dich hier zu Hause fühlst. Also es ist, wurde überhaupt nicht angenommen.
Ja.
Von dem, das, was Uwe von sich erzählt hat, wo er sich verletzlich gemacht hat, im Gegenteil, es ist eher verharmlost worden, so nach dem Motto, ja, unsere Erklärung für diese Entscheidung ist halt so. Ja. Also meinst du das jetzt so? Ja, nein, verstehst du anders, verstehst du falsch. Und wo man dann dreimal eine verschiedene Geschichte hört und ja, ich habe noch was tatsächlich zu diesem Gespräch zu sagen, aus meiner Erinnerung, was gegen Ende des Gesprächs aber war.
Ja.
Hast du noch mehr Inhalte von dem?
Also mehr Inhalte. Ich saß halt wirklich da, ich habe das Gefühl gehabt, dass mir größten Teil der Zeit wirklich Tränen in den Augen standen.
War auch so. Wenn ich rüber geguckt habe, so ich saß rechts neben dir so.
Ja. Und du dachte, was ist hier los? Ich sitze hier, bin verzweifelt auf dem Draht. Da sitzen dann drei Leute vor mir, die ich kenne, die eigentlich empathisch sein könnten. Die sind am Lächeln, die sind am Lachen. Hey, wir haben dich lieb. Hey, wir lieben deine Talente, deine Fähigkeiten. Wir schätzen dich und so. Und du darfst auch gerne hier sein. Und ich weiß nicht, auch nicht raus aus der Gemeinde. Nein. Überhaupt nicht. Solltest du dann wieder mal kommen, bedenke, dass unsere Gemeinde keine theologische Diskussionsplattform ist. Wenn du mal eine andere Meinung hast, besprich das bitte entweder mit Essential oder vielleicht mit deinem Hauskreis, aber weder die Gruppen, in denen du bist, noch nach vorm Gottesdienst, noch auch wenn du dich privat mit Leuten triffst, das ist keine theologische Diskussionsplattform.
Das war aber nicht das Gesprächsinhalt von dem Gespräch im Januar, doch, oder doch?
Doch.
Doch, war da auch?
Das war da. Und da habe ich dann gesagt, hallo, über was unterhält man sich denn? In der Gemeinde.
In der Gemeinde, ja, über theologische Themen. Also.
Ja, unter anderem, also nicht nur, sicher. Und wenn du zwei Meinungen hast, ist es mal spannend zu hören, warum denkt er so?
Wenn nicht dort, so einfach in der Gemeinde.
Genau. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich nicht mal mehr frei denken darf oder mal eine Meinung zu was äußern darf, die von der Gemeindeleitung ableicht, wieso laden mich dann überhaupt noch ein?
Uwe, kannst du dich noch erinnern, du hast meiner Frau und mir mal einen Film empfohlen. Was erzählt, kennt ihr diesen Film eigentlich? Den solltet ihr euch mal angucken. Da geht's um ein Paar, wo sie zu Hause ist und er macht immer wieder mal Kerzen an. Oder Gaslaternen an. Gaslichter an.
Gaslichter, ja, genau.
Und macht sie dann dafür verantwortlich und sie zweifelt komplett an ihrer eigenen Wahrnehmung und denkt sich, was ist denn eigentlich los? Also so ein bisschen so ja. Psychofilm, ja.
Ich weiß, welchen
du hast. Du hast mir diesen Film empfohlen und dieser Film namens Gaslight.
Ja, genau, ja, so heißt der im Original.
Das ist ja das Inbegriff von Gaslighting. Daher haben wir dieses Wort Gaslighting.
Ja.
Das kommt aus diesem Film. Also jemand anderes für deine eigenen Taten verantwortlich machen. Also eigentlich jemandem die Schuld in die Schuhe geschieben auf eine manipulative Psychoart war es
ja,
schon.
Ja,
so. Und wenn ich an dieses Gespräch zurückdenke, ist so, wir haben uns da halt hingesetzt und haben einfach doch mal uns von drei Pastoren gaslighten lassen.
Ja, genau.
So. Das eigentlich so nach dem Motto, der Fehler liegt nicht bei uns. Nee, da hast du was falsch verstanden.
Mhm.
Ja, man sagt auch Victim Blaming. Das
Opfer genau.
Für etwas verantwortlich machen, so nach dem Motto, dass du bist ja selber schuld, dass dir Gewalt angetan wurde. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht, weil das Opfer ist nicht Täter.
Ja.
So. Aber es wird einem dann leicht mal eingeredet von Leuten, die vielleicht auch eben Theologie studiert haben, zum Beispiel in Gemeinden.
Ja. Genau. Ja, genau. Ja, also das war ein ganz gruseliger eigentlich, so im Nachhinein. Dann kam aber noch eine Sache, wo ich dachte, oh, Highlight. Und dann kam, ja, Uwe, wir sehen aber, dir geht's wirklich schlecht. Und wir sehen, du brauchst professionelle Hilfe. Und damit du siehst, dass wir dich mögen, dass wir uns an deinem Leben beteiligen wollen, dass wir, versprechen wir dir, wir bezahlen die Hälfte der therapeutischen Kosten, sollten Menschen auf dich zukommen. Und dann dachte ich mir, ist ja nett. Aber allein zu sehen, du brauchst therapeutische Hilfe, aber wir sind nicht dran schuld.
Ich habe es nicht mehr ganz so in Erinnerung mit, auch mit dem Versprechen der Kostenübernahme tatsächlich.
Ja.
Weiß ich schlichtweg einfach nicht mehr. Aber ich kann mich erinnern, dass das zur Sprache kommt, dass sie, sage ich mal, sich da auch finanziell zumindest mit dran beteiligen,
ja, ja,
dich dabei unterstützen, sage ich mal.
Das hatte ich noch sehr gut in Erinnerung, weil da
Therapeuten zu suchen zum Beispiel.
Die haben ja irgendwie doch mal Interesse, dass es mir gut geht.
Mhm.
Das muss ich dummerweise sagen. Danach hat sich auch keiner mehr von denen gemeldet, außer Johannes Richter hat mir noch eine kurze Message geschickt.
Ja, ich habe mit dem auch ein, zwei Wochen später nochmal telefoniert gehabt.
Ja, genau.
Ja. Aber tatsächlich, das Gespräch am Ende war dann so, im ICF ist es, wer es nicht kennt, ist es so dieses Ding, so das Next Step Culture, so ein bisschen.
Oh ja.
Du weißt, was jetzt kommt? Okay. Ich erzähl's mal, wie es war, ohne es zu werten.
Ja.
Es geht nicht. Okay. Jetzt kommt der Knaller. Ja. Leute, jetzt komm, ich werte es ist komplett. Ja. Ich habe in meinem Stuhl gesessen und dachte mir, ich glaube, es ist, nee, das, also das höre ich gerade falsch. das bringen sie doch jetzt nicht ernsthaft. Next Step Culture ist mehr oder weniger, dass man am Ende von einer Gesprächsrunde oder von einem Abend oder von einem, was auch immer, von der Predigt sich überlegt, okay, was ist mein nächster Schritt, den ich in die Praxis mitnehme, so nach dem Motto, was ist meine eine Sache, die ich einfach umsetzen möchte, so nach dem Motto, was ist ein kleiner nächster Schritt, den ich gehen kann, um irgendwie im Glauben zu wachsen oder in einem persönlichen Gespräch, im persönlichen Thema irgendwie voranzukommen, so. Und am Ende von diesem Gespräch haben halt dann doch unsere Gesprächspartner noch gesagt, ja, okay, lass uns doch jetzt einfach zur Runde noch zum Abschluss dieses Gesprächs noch eine Runde machen, wo jeder seinen persönlichen Next Step sagt.
Mhm.
So nach dem Motto, eigentlich, okay, jeder kann noch mal sagen, was nehme ich aus dem Gespräch mit und was möchte ich umsetzen für mich? So, das ist, was ist für mich persönlich der Takeaway, den ich umsetzen möchte? Und dann haben unsere Gesprächspartner, ich glaube, der Chris Henschel war da schon nicht mehr da.
Der ist früher gegangen.
Der ist früher gegangen, der war nicht mehr da. Wir waren dann mit Johannes und Andi alleine. Und von Johannes Richter kam dann, ja, mein Next Step ist, dass du Hilfe bekommst.
Ja.
Also du lernst aus dieser ganzen Scheiße, ja, dass der Uwe Hilfe braucht. Okay.
Ja.
Nächster in der Runde war dann der Andi. Andi hat dann gesagt, ja, mein Next Step ist auch, dass du Hilfe bekommst. Mhm. Ich weiß meinen Next Step gar nicht mehr, aber ich habe bewusst eine andere Sache überlegt. Also eigentlich denke ich mir, ich hätte den Spieß auch umdrehen können. Also mein Next Step ist, dass das ICF verfickt nochmal Verantwortung für die Leute übernimmt, die sie gaslightet. Ja, habe ich nicht gesagt in dem Moment. Ja. Aber ich dachte mir, also heute denke ich mir, es kann nicht dein Ernst sein.
Ja.
Manchmal macht's wütend. Ja.
Ja.
Und ja, dann weißt du deinen Next Step noch?
Ich habe keine Ahnung mehr.
Ich auch nicht. Also bei meinem, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, keine Ahnung. Mir ist aber so, es hat sich bei mir so eingebrannt, dass der da gesessen hat und gesagt hat,
ja,
mein Next Step ist, dass du, Uwe, Hilfe bekommst. Ja. Ich dachte mir so, ja, kannst du das nochmal in die Kamera sagen? Also
der Witz war, dann hat ja Johannes ja alles zusammengeschrieben. Da haben wir nochmal eine Zusammenfassung bekommen von dem Ganzen schriftlich. Vielleicht steht es da drin, müssen wir mal schauen. Aber für mich, da wurde immer betont, ja, die Gespräche sind ja in Wertschätzung gelaufen. Weil alles wertschätzend, ne? Und ich bin dann raus und dachte mir ein paar Tage später, ja, also mein persönliches Gefühl, du kannst Lieblosigkeit extrem gut mit Wertschätzung tarnen. Das war so mein Gefühl danach. Ja.
Wertschätzung ja, aber nicht auf Kosten von Klarheit. Ist immer mein Gedanke. Also dieses Wertschätzung ja, aber wenn die Klarheit zu sehr drunter leidet, wenn man dann nicht mehr Klartext reden kann, ja. Andersrum auch. Klarheit nicht auf unnötig auf Kosten der Wertschätzung, aber irgendwo muss man ein Mittelmaß finden und die Güter abwägen. Und es geht nicht nur um Wertschätzung, weil dann ist es heile Welt, happy clappy, bei uns ist ja alles toll und man kann aber nichts Ernstes ansprechen, keine Themen ansprechen, keine Kritik äußern.
Ja.
Und im ICF München haben wir einfach eine Kultur, wo einfach Wertschätzung sehr, sehr stark betont wird.
Ja.
Und das geht auf Kosten der Kritikfähigkeit des Systems.
Ja. Und dann sind wir raus, sind dann noch zum Bahnhof gelaufen irgendwie. Da kam dann die Frage, wie geht's dir? Ich meinte, ja. Es ist Trauer, es ist Enttäuschung und Schmerz.
Als wir dann draußen waren, ne? Als wir
dann draußen waren.
Ich weiß nur, was ich dann gesagt habe.
Ich war enttäuscht, bisschen ergreifend, ja.
Ich habe dann noch gesagt, es ist interessant, wie viel man, es ist eigentlich in diesem Gespräch ging es nicht um die Themen, die gesagt wurden, sondern um das, was nicht gesagt wurde.
Mm, ja.
Und das, was nicht gesagt wurde, war, es tut uns leid, dass wir da so eine Scheiße angerichtet haben,
ja,
in deinem Leben. Es tut uns leid, dass es dir da, ja, also es, wirklich Entschuldigungen waren da nicht dabei. Es war wenig Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
Genau.
Und auch wenig Einsicht in den Punkten, wo sie auch einfach, ich kann es nicht anders sagen, aber einfach Fehler gemacht haben. Ja. Ich habe an dem Tag, meine Kirche hat mich rausgeschmissen, geschrieben. 5 Minuten, das waren so 10 Minuten, bevor ich zur S-Bahn damals gelaufen bin, um zu dem Gespräch zu kommen, habe ich dieses Lied geschrieben.
Nein.
Ja, doch, doch, doch. Ja, am Tag.
Krass.
Und nach dem Gespräch habe ich es dir vorgespielt. Die Audioaufnahme.
Stimmt. Ja.
Ja, und damit ging dann 2024 los.
Ging das 2024 los. Übrigens, und das Lied, das andere Lied, worüber wir uns mal unterhalten werden, das hast du mir irgendwann ein paar Wochen vorher, so 2 Wochen nachdem die erste Aktion war, vorgespielt.
Ja, ich habe 2 Lieder geschrieben.
Ja, ja, genau. Und das hat mich dann so bewegt, weil es hat genau meine Stimmung getroffen. Das war so genial.
Da sprechen wir gleich noch
drüber. Da sprechen wir gleich drüber. So, aber jetzt mal schnell in Kurzabriss, wie geht's mir heute? Ich hatte ja erzählt, nach diesem einen Workshop von Waterhouse über Dein Glaube, Dein Körper, war plötzlich die Lust auf Sport wieder da, volles Rohr. Ich bin ja eigentlich Leistungssportler. Und nach der Aktion ging nichts mehr. Bis heute kann ich mich nicht zu bewegen, mich wieder zu betätigen, zu bewegen, was extrem frustrierend ist. Da ist auch noch ein Heilungsprozess nötig. Was sich aber verändert hat, ich habe dann gesagt, oh, Therapie, unterstütze mich ja, habe da mal meiner Therapeutin, die ich seit 15 Jahren kenne, ist eine christliche Therapeutin, eine Session genommen. Die waren da 3 Stunden richtig, die erste Session, und hat schon ein bisschen was bewegt. Aber ich habe gemerkt, da ist ein frommer Ansatz dahinter. Und obwohl ich genau weiß, sie würde es nie im Leben auslösen. Mir hat sich alles gewehrt. Gegen fromme Vereinnahmung, gegen fromme Manipulation. Ich weiß genau, es würde sie nie machen. Aber es ging nicht. Es hat sich alles gesträubt, habe ich gemeint, hey, wir können gerade nicht weitermachen, es geht nicht, es klappt nicht, keine Chance. Und das ist so schmerzhaft, weil du plötzlich eigentlich einen Menschen, der dir Gutes will, und du weißt, sie wird dich nie übervorteilen, sie wird dich nie manipulieren, es geht nicht. Einfach durch den frommen Hintergrund. So, was habe ich gemacht? Ich habe ja früher ganz viel gemacht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so, dachte ich, hey, was gibt's denn da dieses Jahr? Und dann habe ich erstmal 2 Tage bei Christian Bischoff gebucht, Mentaltrainer. Danach konnte ich wieder klar denken, das war der Hammer. Das war wirklich eine Befreiung, wo ich dachte, hey, da geht's weiter. Und dann war ich einen Tag bei Wim Hof, der Iceman, und habe was gemacht, über dem ich tierisch Angst hatte, nämlich Eisbaden. Das ist das erste Mal in meinem Leben. Und das war so geil, dass ich jetzt öfter wirklich in der Isar sitze. War so eine Viertelstunde.
Mhm.
Wow. Ich merke, dass ich lebe. Ich habe einen Kontakt zur Natur. Du spürst Natur sehr intensiv.
Und dich selbst.
Und dich selbst, genau. Das war richtig cool. Ja, und dann war ich noch 4-5 Tage, war ein Workshop, Unleash the Power Within, heißt der, mit Anthony Robbins. Abgesehen davon, dass ich da ein paar Meter barfuß über glühende Kohlen gelaufen bin. Das ist so, ja, yeah, das tut nicht weh, erstaunlicherweise. Das ist total.
Das Lied, was ich gerade anspiele, das habe ich dir schon mal gezeigt. Ne?
Ja.
Heißt Mindset ist von Adam Angst.
Ja.
Es nimmt sich, eigentlich macht sich ein bisschen auch über so Motivationstrainer und so weiter lustig, die halt sich, ich glaube, es ist auch ganz viel Scam.
Ja, gibt's auch auf dem
Aber, Weg.
Genau.
Aber, was du gerade erzählst, finde ich ein geiles Positivbeispiel.
Ja. Und dann stehst du, es ist jetzt nur, das war der Anfang, es war der erste Abend, das war mal so zum Warmwerden. Ja? Und dann stehst du da vor so einem Kohlenfeld, glühende Kohlen, so ein paar Meter, da hast du 6-7 Schritte gebraucht, da musst du langsam drüber gehen, nicht rennen. Wenn du stürzt, ist ein Problem. Du musst die Hosenbeine hochkrempeln, dass sie kein Feuer fangen. Ja? So, und dann denkst du dir, hallo? Und ich war in so einem guten Mut, also wirst du gemacht ein Mentaltraining vorher, dass du es überhaupt machen kannst, ne? Und dann stand ich davor und plötzlich kommt einer, halt, noch nicht gehen, Und da wurden neue glühende Kohlen drauf geschaufelt. Das fand ich dann richtig gut. Und dann schaust du nach oben und gehst einfach los. Und dann bist du am anderen Ende, kommst auf ein feuchtes Untergrund, wischst die Füße ab und so. Da dachte ich, wow. Du spürst diese Hitze, aber es macht dir nichts. Das ist total faszinierend. Hat einen Hintergrund, ja, aber allein diese...
Kann man auch physiologisch erklären.
Kann man physiologisch erklären.
Physikalisch und so
weiter. Aber das mental durchzustehen, das ist der Punkt. Mhm. Und das kannst du dann auch übertragen auf anderes. Und dann die nächsten 4 Tage war es dann Hardcore. Und ich war ja die ganze Zeit in einer fetten Depression und die war danach vorbei. Die ist auch heute noch vorbei. Und das fand ich so spannend. So. Und dann habe ich gedacht, hey...
Hat an dem Punkt auch es aufgehört, dass du... Also konntest du seitdem auch wieder besser einschlafen?
Ja, das war auch das Ende von den ständigen abends Alkohol trinken. Genau das war das Ende. Übrigens, Werbeblock, der war vor 21 Jahren das letzte Mal da. Jetzt letztes Jahr und dieses Jahr das allerletzte Mal ist er nochmal in Köln mit demselben Workshop, wer da Bock hat. Unleash the Power Within einfach. Ich fand es faszinierend. Muss man einfach mal sagen.
Was hilft, hat recht.
Was hilft, hat recht, sage ich mal so. War eine andere Erfahrung. Ist für viele vielleicht auch nicht so schlecht. So, und dann habe ich dann gesagt, so, Depression ist vorbei. Für mich, also jetzt muss ich, Depression ist vorbei. Das heißt, ich kann wieder nach außen gehen. Ihr seht hier, ich mache Podcasts, ich bin in der Gemeinde aktiv. So, und so, der schlimme Part beginnt, wenn ich alleine bin. Da ist noch ganz viel, da hängt noch ganz viel. Da ist Antriebslosigkeit, es ist nicht mehr die Depression, die mich komplett ausschaltet. Aber wenn ich alleine bin, ja, ich lebe seit einem Jahr in einem ziemlichen Chaos zu Hause, weil ich einfach nicht die Motivation habe, für mich aufzuräumen, für mich was zu machen. Ich müsste auch mal zum Arzt gehen. Alles, was für mich ist, fällt weg. War es gerade beim lieben Freund, da haben wir uns drüber unterhalten, da meinte er, ihm scheint, dass gerade die Selbstliebe in mir langsam wiederkommt. Die Selbstliebe war weg. Ich dachte, stimmt. Das ist genau das Wort habe ich gesucht. Die Selbstliebe war weg und die kommt gerade langsam wieder. Ja. Und dann war ich natürlich froh, weil, wird ja gesagt, ja, wir übernehmen Teil der Kosten, Hälfte der Kosten, habe ich das Ganze rübergeschoben. ASR meint, Leute, es ist schneller als geplant, es ist preiswerter als geplant. Ja, die Therapie kostet ja auch sonst irgendwie ganz ordentlich. Und dann kam dann, ja, Moment, das ist doch keine Therapie, das ist doch Coaching.
So. Ja, was hilft, hat halt nicht recht. Nee, also.
Ja, und dann hieß es, ja, mit wem hast du das abgesprochen? Und dann wurde mir klar, die wollten auch bestimmen, was ich denn bitte mache. Und dann dachte ich mir, Alter, ich habe es noch nicht nachgehakt nach dem Motto, pass auf, das ist kein Motivationstrainer, das ist praktische Psychologie, das ist ein Unterschied. Genau, da habe ich doch nicht nachgehakt, aber da müsste ich auch gerade anderes im Kopf.
Das ist
also, das ist jetzt so der Stand. Für mich ist ganz gut zusammengefasst, glaube ich, wie es mir gerade so geht, nach einem etwas mehr, ziemlich genau einem Jahr später.
Wow.
Ja.
Erstmal, damit ist deine Geschichte jetzt offiziell fertig erzählt, fürs Erste.
Ja.
Wie fühlt sich das gerade an bei dir?
Naja, wir hatten ja zwischendurch mal 20 Stunden Pause, weil es mich einfach komplett zerlegt hat, emotional zwischendrin mal. Aber jetzt ist es echt sehr befreiend. Und vor allem, wenn jemand fragt, was ist denn dir passiert? Ich muss es nicht mehr erzählen. Ich kann sagen, hör dir es an, ja.
Ja, also warum habe ich Hausverbot im Beichtstuhl?
Ja, genau.
Das ist die Antwort.
Das ist die Antwort, genau.
Wofür gibt es Hausverbot im Beichtstuhl? Damit man die Beichten nicht 10.000 Mal wiederkauen muss.
Also genau, das ist genau.
Avoidable Deep Talk.
Ja, einmal Deep Talk.
Uwe, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast.
Ja.
Ich hoffe, dass es da ganz, ganz viele Menschen draußen gibt, die sich dadurch auch getragen fühlen. Ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, denen es Gott sei Dank nicht so ging wie dir.
Ja.
Aber liebe Hörende da draußen, denen es ähnlich ging wie Uwe oder ihr eure Geschichte habt mit Gemeinde oder mit geistigem Missbrauch oder Kirchenverletztheit, und ihr eure Geschichte mal erzählen wollt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Alles in den Shownotes verlinkt. Dann können wir uns auch mal unterhalten. Oder wir lesen eure Geschichte vor. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Uwe, was magst du zum Abschied den Leuten noch sagen?
So mein Resümee ist, egal wie verletzt ihr in Gemeinden seid oder von Menschen seid, es hat nie etwas mit Jesus zu tun. Es hat nie etwas zu tun mit dem, wie Gott ist. Es hat nur mit Menschen zu tun. Das heißt, schmeißt euren Glauben nicht über Bord, denn der ist wertvoll. Trotz allem. Und auch wenn es zwar zwischendrin schwerfällt und ihr sagt, ich will von Kirche und Gemeinde nichts mehr hören und nichts mehr wissen. Die Phase hatte ich auch schon in meinem Leben. Da war ich 1-2 Jahre ganz weg. Glaube ist was wirklich Wertvolles und Bereicherndes. Das hat nichts mit Menschen zu tun, die euch verletzt haben.
Danke, Uwe, dass du es damit reingenommen hast. Und danke für diese Worte am Schluss noch. Jetzt habe ich zum Schluss noch ein Gedicht. Ich habe ja vorhin schon angekündigt, ich habe zu deiner Geschichte, dass du nicht mehr mittanzen durftest in dieser, dem Thema, habe ich ein Lied geschrieben. Ich habe es genannt Lass ihn tanzen. Ich fand es ganz ausdrucksstark, einfach für Leute, die ähnliche Sachen erleben. Das muss vielleicht nichts mit Tanzen zu tun gehabt haben. Das ist so, kann ja auch irgendwie eine andere Aufgabe gewesen sein, die man entzogen bekommt und dadurch irgendwie so die Zugehörigkeit oder die Mitgliedschaft eigentlich ein bisschen indirekt gekündigt wird, ohne dass man direkt aus der Gemeinschaft Hausverbot bekommt. Und den Text von dem Lied, den möchte ich jetzt zum Abschluss noch vorlesen. Nicht erschrecken. Die Folge endet dann damit dann auch. Also ihr seid dann für euch alleingestellt. Das ist, wir verabschieden uns jetzt vorher. Und jetzt kommt noch ein Gedicht. Und wir wissen ja gar nicht, wer diesen Podcast alles noch anhört. Also dieses Lied war ja eigentlich geschrieben oder dieser Text war geschrieben, anonymisiert. So. Also da ist bewusst nicht der Uwe drin erwähnt, namentlich. Da ist bewusst nicht das ICF namentlich erwähnt. Da ist bewusst kein Andi Paulheit namentlich erwähnt. Aber für den Fall, dass Andi Paulheit oder Johannes Richter oder Christopher Henschel oder Tobias Teichen oder Frauke Teichen oder Leo Bigger oder andere Leiter aus dem ICF München oder oder aus dem ICF München Vorstand das mal anhören und für den, also ich möchte nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Ja, dieser Text richtet sich an euch. Hexenjagd ist scheinbar wieder in. Hab's gehört und dachte, ich spinne. Seit 10 Jahren ist er dabei. Ist bekannt als Urgestein. Ist er da nur eine andere Meinung und fliegt raus. Ganz rausgekickt habt ihr ihn nicht. Doch auf der Bühne wäre er Gift. Es könnte ja sein, dass jemand denkt, was er vertritt, vertretet ihr. Das Risiko ist euch zu groß. Aber was ist denn los? Das kann es doch nicht sein. Fällt euch nichts Besseres ein? Lasst ihn doch tanzen. Ihr wollt doch heilig sein und wirkt ihm eine rein, lasst ihn doch tanzen. Jetzt hockt er zwischen Pizzaschachteln, keiner sieht die Tränen, gibt sich selbst die Schuld für seine Wunden, kann sie nicht verstehen. Ihr singt weiter eure Lieder, aus den Augen, aus dem Sinn, habt den Staub von euren Schuhen gefegt, Guerilla for the win. Manchmal denkt ihr noch an ihn, vielleicht mit schlechtem Gewissen? Ihr baut weiter eure Festung, haltet euch für ganz gerissen. Er war mehr als 10 Jahre bei euch, hat mit euch am Tisch gegessen. Wenn das Welcome-Team einen Tänzer scoutet, habt ihr ihn vergessen.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.